Herzlich willkommen zum Involora vom Freitag, den 7. Dezember. Es ist 18 Uhr. In der heutigen Sendung hören wir ein Interview mit einem Gefährten aus Manila, den Philippinen. Es geht um den Krieg gegen Armut, dem schon Tausende zu Opfer gefallen sind, darunter auch 4 Food-Not-Bombs-AktivistInnen. Mehr dazu dann im Hauptteil, jetzt zuerst zu den Kurznews. Freitagsinfo-Lora, Kurznews.
Kleine und große Aufstände, dort wo es brennt, rennt und kitzelt.
Jeden Freitag
auf 97,5 MHz.
Wir kommen zu Genf. ArchitektInnen der Einsperrung angegriffen. Gefunden auf ausdemherzenderfestung.noblogs.org. Eine Staffel von fahnenflüchtigen ArchitektInnen zog in der Nacht vom 27. November durch die Stadt und verbreitete dort Farbe und Wut, wo sich die Genfer ArchitektInnen und BauingenieurInnen betätigen, die bei der ekelhaften Ausschreibung für den Bau des Verfahrens- und Ausschaffungslagers, also dem Bundeslager von Grand Saint-Genest, beteiligt haben. Dieser Auftrag des Kantons und Bundesbehörden verewigt die rassistische und repressive Asylpolitik der Schweiz. Als ihr eure umgestalteten Arkaden oder Schaufenster vorgefunden habt, habt ihr euch sicherlich gefragt, was dieser Akt der Sabotage wohl motivieren konnte. Da wir euch nicht allzu lange im Dunkeln tappen lassen wollen, haben wir euch als Hinweis die Namen der Projekte hinterlassen, die ihr der Ausschreibung vorgelegt habt. Platz Nummer 3, Ouverture, Platz Nummer 5, Lauryn Hill. Zum Zynismus der gewählten Namen kommt noch der unanständige Gewinn für eure Niederlage hinzu. 45.000 respektive 20.000 Stutz. Wir hoffen, dass die Reparaturkosten diese absurden Beträge übertreffen werden. Das Leuchten unserer unstreitbaren emanzipatorischen Aktion hat uns zudem dazu gebracht, das Konstruieren einzustellen, um viel eher zu dekonstruieren. Die Welt dekonstruieren, die ihr zu konstruieren versucht. Die Umsetzung dieses repressiven Gefängniskomplexes gehört gestört, sabotiert, vandalisiert, denn es darf und wird niemals das Licht der Welt erblicken. Auf unserer Fahnenflucht sorgen wir weiterhin für Ärger. Diese Aktion ist der erste Stein, den wir wegräumen. Mit dieser bescheidenen und symbolischen Aktion rufen wir das ganze Kollegium dieses Gewerbes, das an dieser Ehrlosigkeit von nah oder fern ihren Beitrag leisten könnte, dazu auf, darauf unverzüglich zu verzichten. Feuer den Knästen, Solidarität mit allen Menschen im Exil und ohne geregelten Aufenthaltsstatus. Genau, unterschrieben von der Anti-Knast-Gruppe von abdriftenden Ex-ArchitektInnen. Berlin, Buttersäure gegen Nazi-Kneipe. Nazi-Kneipe Sturg ist angegriffen in Gedenken an Silvia Meyer. Gefunden auf barrikade.infos, zusammengefasst von uns. Am Abend des 22. November haben wir im laufenden Betrieb die Bar Sturgis mit Buttersäure und Pfefferspray angegriffen. Die Kneipe in unmittelbarer Nähe des Bahnhof Lichtenberg ist seit vielen Jahren Treffpunkt der Berliner Nazi-Szene. Ja, da treffen sich langzeitaktive Nazis. Da werden verschiedene Namen von bekannten Nazis aufgeführt und bei diesem Klientel verwundert es nicht, dass rund um das Sturgis immer wieder migrantische oder andersdenkende Menschen attackiert und beleidigt wurden. Dann schreiben sie zum Schluss, wir hoffen, dass der Gestank lange bleiben wird und die Augen ordentlich brennen. Jeder Tag, an dem das Sturgis geschlossen bleibt, bedeutet für die Nachbarschaft, für Geflüchtete, MigrantInnen und Andersdenkende einen Tag ohne Schikane und Stress rund um die Kneipe. Wir widmen diese Aktion dem Hausbesetzer und Antifaschisten Silvio Meyer, der am 21. November vor 26 Jahren von Nazis in Friedrichshain ermordet wurde. Erinnern heißt kämpfen, Antifa in die Offensive. So endet das Schreiben. Das war der Song Nazi Punks Fuck Off. Ein Song von Dead Kennedys. Ihr hört das Infolore am Freitag und es geht weiter mit den Kurznews. Wir kommen zum Hambacher Forst. Aufruf zur solidarischen Prozessbegleitung am 18.12. in Jülich. Der zweite Versuch, gefunden auf hambacherforst.org. Nachdem das Amtsgericht Jülich den Termin am 27.11. recht spontan abgesagt hat, startet es am 18.12. um 11.15 Uhr einen zweiten Versuch. Die Vorwürfe lauten weiterhin Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in besonders schwerem Fall, Nötigung und bei einem der beiden Angeklagten zusätzlich Sachbeschädigung. Konkret geht es um eine Hambacher Bahnblockade. Es gibt eine gemeinsame Anreise zum Prozess. Mehr Infos findet ihr auf hambacherforst.org. Nun zum Prozess. Es sollen 6 Zeugis, 5 davon Bullen, vernommen werden. 5 weitere sollen an einem Fortsetzungstermin folgen. Eine angeklagte Aktivistin gab zu dem Prozess folgenden Statement ab. Das Amtsgericht Jülich hat nach unserem letzten Prozessaufruf offenbar zu viel Angst vor uns bekommen und hat den Termin erstmal verschoben. Zum neuen Termin rechnen wir mit mehreren Polizeihundertschaften, um für Ruhe und gewaltsame Durchsetzung der Autorität des Gerichtes zu sorgen. Das ändert jedoch absolut nichts an meinem Umgang mit der Repression. Ich werde mich davon nicht abhalten lassen, mich selbstbestimmt und offensiv zu verteidigen. Und ich hoffe sehr, dass ein paar Leute Lust haben mitzumachen, auch von der Zuschauerbank aus. Ansonsten bleibe ich bei meinen Ankündigungen aus dem ersten Prozessaufruf. Zeigen wir dem Repressionsapparat, dass wir uns nicht einschüchtern lassen, egal wie viele Bullen sie auffahren. Vielleicht können sie uns mit Gewalt kurzfristig Angst machen und uns sogar dazu zwingen, uns zu benehmen, auch wenn wir ihnen das nicht unbedingt leicht machen müssen. Aber sie werden uns niemals so weit bringen, dass wir sie respektieren. Ach ja, zum Schluss noch ein Gedanke, durch den der ganze Repressionsapparat vielleicht ein bisschen weniger beängstigend wirkt. Repression kann heftig sein, aber das Schmerzhafteste in unserem Leben sind immer noch Dinge, auf die sie keinen Einfluss haben. Am Ende tut Liebeskummer dann doch mehr weh als jede staatliche Repression. Der Prozess wird am Dienstag, den 18.12.2018 in Jülich stattfinden. Die Adresse findet ihr auch auf hambacherforst.org. Noch kurz zum Hambacher Forst. Am 5. Oktober wurde die Rodung im Hambacher Forst durch einen gerichtlichen Entscheid unterbrochen. Dies bis das Verwaltungsgericht Köln über die Rechtmäßigkeit des Tagebaus von RWE entschieden hat. Darüber wird nun das Verwaltungsgericht Köln am 3. Dezember 2018 entscheiden. Sprich, wenn sich das Gericht für die Rodung ausspricht, kann es sein, dass RWE im Frühling oder Herbst 2019 die Rodung fortsetzt. Haltet euch auf dem Laufenden, um wie sie auf hambacherforst.org schreiben, tragt den Herbst 2019 schon mal in euren Terminkalender ein oder womöglich sogar den Frühling 2019. Nur noch ein Beitrag zu der Kontroll- und Überwachungswelt, gefunden auf netzpolitik.org. Mannheim startet Videoüberwachung mit Verhaltensscannern. Neben dem Pilotversuch am Berliner Südkreuz ist nun in der baden-württembergischen Stadt Mannheim ein Überwachungsprojekt gestartet, das auf die Erfassung von Bewegungsmustern abzielt. Mit 76 Kameras sollen zukünftig die Menschen auf zentralen Plätzen und Straßen in der Innenstadt überwacht und ihr Verhalten gescannt werden. Der Versuch kostet insgesamt 1,6 Millionen Euro. Die Stuttgarter Zeitung berichtet, auf einem großen Bildschirm im Führungs- und Lagezentrum der Mannheimer Polizei werden die beiden Personen plötzlich von einem roten Rechteck umrandet. Denn eine Kamera mit neuer Software erkennt aufgrund ihrer eingepflegten Algorithmen, dass es sich um unnatürliche Bewegungen handelt. Der diensthabende Polizist prüft die Situation nun selbst und schickt eines der drei Interventionsteams los. In spätestens 3 Minuten sollen sie am Tatort sein, um möglichst beide Männer noch anzutreffen. So wie bei diesem Versuch soll künftig die intelligente Videoüberwachung in Mannheim funktionieren. Am Montag ging sie am Bahnhof in Betrieb, am Paradeplatz werden die Kameras noch im Dezember eingeschaltet. In der Breitestraße folgen die Geräte im kommenden Jahr, am alten Messeplatz 2020. Am Ende könnten es bis zu 76 Kameras werden. Der Einsatz von Verhaltensscannern, also Videoüberwachung mit Bewegungsmustererkennung, ist grundrechtlich bedenklich, weil er einen starken Konformitätsdruck ausübt und gleichzeitig viele Fehlalarme zu erwarten sind. Nicht transparent ist dabei auch, auf welche unnatürlichen Bewegungen die Algorithmen eingestellt sind. So könnte auch nicht rechtwidriges Verhalten wie längerer Aufenthalt an einem Ort als Verdachtsmomente in die Algorithmen einfließen. So schreibt es am Schluss die Netzpolitik. Mehr dazu findet ihr auch unter netzpolitik.org. Dann gibt es noch Neuigkeiten aus Hamburg von Loïc Citadion. Wir dachten, dass französische Gefängnisse in ihrer kafkasken Absurdität herausragen. Wir haben uns geirrt. Der deutsche Gefängnisdienst scheint in einer guten Position zu sein, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Seit seiner Ankunft im Hamburger Untersuchungsgefängnis ist unser Freund Loïc täglich der Willkür der Regelwerke ausgesetzt, bei dem ihn die Undurchsichtigkeit mit dem Unglaublichen konfrontiert. Ein Beispiel. Letzten Monat wurde Loïc mit einer Stunde der Isolationshaft bestraft, weil er den Vögeln, die kamen, um an den Gitterstäben seines Fensters einen Hauch von Freiheit zu pfeifen, Brot gab. Brot, so scheint es, macht die mageren Vögel krank. Aber die guten Gefühle der SchließerInnen führte sie nicht dazu, die Klingen vom Stacheldraht zu entfernen, die überall die Wände des Gefängnisses verziert und auf dem die Körper der manch unglücklichen Sperlinge ruhen. Obwohl es die absurdeste und gemeinste Strafe meines Lebens war, konnte ich mir ein Lachen nicht verkneifen, schrieb Loïc in einem seiner Briefe. Der Rest folgt diesem Bild. Jeder Akt, jeder Tag hinter diesen Mauern ist von bürokratischer Dummheit geprägt. Seit seiner Auslieferung am 6. Oktober befindet sich Loïc in dem Gebäude, das für ausländische Häftlinge, das heißt solche, die kein Deutsch sprechen, reserviert ist. Und in diesem Gebäude spricht natürlich keine Vorgesetzte eine andere Sprache als Deutsch. Seine persönlichen Gegenstände waren wochenlang blockiert. 25 Tage hat es gedauert, bevor er eigene Kleidung erhielt. 1,5 Monate hat es gedauert, um einige seiner Bücher zu bekommen, darunter, wie wir hoffen, Wörterbücher und eine Einführung in die deutsche Grammatik. Allein in seiner Zelle für 23 Stunden am Tag darf Loïc nur 2 Stunden pro Monat Besuch empfangen. Auch hier ist das Gefängnis geneigt, Seelen zu demütigen und Körper zu bezwingen. 3 Personen dürfen ihn zwar besuchen, aber sie werden nie alleine gelassen. In der desinfizierten Box, in der ein langer Tisch das Umarmen verhindert, gibt es 2 Spitzel. Eine französischsprachige Dolmetscherin und eine Polizistin, wo den Fall von Grund auf kennt. Ein Wort zu G20 oder ihrer zukünftigen Verteidigungslinie und der Besuch ist beendet. Es ist schwierig zu wissen, was zur üblichen Behandlung gehört und was für seine Situation spezifisch ist. Es ist schwierig zu wissen, was zur üblichen Behandlung gehört und was für seine Situation spezifisch ist. Aber es scheint, dass die Härte dieser Bedingungen nicht unabhängig vom politischen Charakter der Tatsache ist, denen er beschuldigt wird. Wie ihre Regierung, ihre RichterInnen und PolizistInnen haben die Hamburger HandlangerInnen die Aufruhrtage vom Juli 2017 noch nicht verdaut. Prozessbeginn. Trotzdem schlägt sich Loik wacker und erhält seine Stimmung aufrecht. Wenn ihn die Inhaftierung verärgert, dann deshalb, weil er immer sieht, dass sie nur eine Maschine zum Zerschlagen von Seelen und Unterwerfen von Körper ist. Ein Werkzeug der Rache im Dienste klassizistischen und rassistischen Justiz. Ich habe keine Worte, um das Leiden all jener Seelen zu beschreiben, die in Gleichgültigkeit gefangen sind, schrieb er. Das Gefängnis ist ein Horror, und wenn es fortbesteht, dann wegen Vorurteilen. Leider wecken wir die Flammen der Revolte nicht, indem wir Feuer den Gefängnissen schreiben, sondern indem wir das Gewissen jedes Einzelnen und jeder Einzelnen zu diesem Schluss bewegen. Jetzt ist unser Freund entschlossen, seine Verteidigung für den anstehenden Dauerschauprozess vorzubereiten, der am 18. Dezember eröffnet wird. Die deutschen Gerichte planen etwa 30 Tage Anhörung bis Mai nächsten Jahres. Neben Loik werden 4 weitere Jugendliche, die alle unter 25 Jahre alt sind, auftreten. 5 Personen werden da in diesem Prozess zur Elbchaussee erscheinen, benannt nach der Allee eines bourgeoisen Stadtteils Hamburgs. Und diese Allee wurde am 7. Juli 2017 bei Tagesanbruch von hunderten schwarz gekleideten RebellInnen verwüstet. Den meisten Beschuldigten wird vorgeworfen, sich lediglich an diesen Demonstrationen beteiligt zu haben. Und zu diesem Zweck beabsichtigt der Staat, mehrere Jahre Gefängnis gegen sie zu verhängen. Aufruf zur Kundgebung. Aus Hamburger Sicht hört es sich so an, als würde der Prozess ein großes Echo bekommen. Weil der morgige Spaziergang an der Elbchaussee erscheint als der schlimmste Affront für die G20-OrganisatorInnen. Weil die in den letzten anderthalb Jahren eingesetzten polizeilichen Mittel massiv waren, werden Ergebnisse gefordert. Weil die Anklageschrift versucht, den politischen Inhalt der Proteste zu umgehen, um eine organisierte kriminelle Bande und die Welt zu projizieren. In die Welt zu projizieren. Da es sich bei den Angeklagten um junge Menschen handelt, besteht zudem ein hohes Risiko, dass der Gerichtshof beschließt, seine Drecksarbeit hinter verschlossenen Türen zu erledigen. Allerdings wollen weder die HauptakteurInnen noch ihre AnwältInnen, ja nicht einmal der Staatsanwalt, ist für eine solche Prozedur. Die Anhörung am 18. Dezember wird sich zunächst mit der Entscheidung über diese technische Frage befassen. Es ist daher möglich, dass dies die einzige Gelegenheit ist, unsere Freunde und GefährtInnen zu sehen und ihnen unsere Unterstützung zu zeigen. Auf jeden Fall besteht kein Zweifel daran, dass dieser Prozess symbolisch derjenige der wesentlichen Komplikationen sein wird, die in der Hafenstadt anlässlich des Treffens aller mächtigen Menschen dieses Planeten aufgetreten sind. Einige wenige Menschen werden jetzt mit hoher Strafe bedroht, aber es sind alle unsere Bewegungen, die angegriffen werden. Das Ziel ist klar. Es geht darum, alle Formen der Anfechtung der neoliberalen Weltordnung zu kriminalisieren und den bitteren Geschmack internationaler Gipfel-Events weiterzugeben, damit endlich Ausbeuter und Ausbeuterinnen aller Art im Herzen unserer Städte ein ruhiges Essen genießen können. Ob dieser Prozess nun unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder in der Öffentlichkeit stattfinden wird, er sollte überall die Gelegenheit bieten, laut und deutlich über diese Worte des Widerstands zu sprechen und über das Wort unseres Freundes, der jetzt in seinen Mauern eingeschlossen ist. Die einzigen Kriminellen, die wir im Juli 2017 auf den Straßen Hamburgs gesehen haben, sind diejenigen, die sich in diesen Tagen in Buenos Aires wieder getroffen haben, die im Januar nach Davos und im nächsten Sommer nach Biarritz fahren werden. Diejenigen, die überall die Zerstörung unserer Leben organisieren, unsere Zukunft zu planen und die Katastrophe verwalten, an deren Verschlimmerung sie arbeiten. Deshalb rufen wir dazu auf, dass am 18. Dezember und in den kommenden Monaten überall Kundgebungen zur Unterstützung von Loik und anderen Angeklagten der G20 stattfindet. In Hamburg wollen die GenossInnen an jenem Tag des Prozesses vor Gericht erscheinen. In mehreren deutschen Städten sowie in Nancy und Paris sind bereits Demonstrationen und Kundgebungen geplant. Ob Filmvorführungen, Debatten, Diskussionen, Gedichtelesungen über Glühwein oder Blockade vor Gericht, alle Mobilisierungen sind wichtig. Es geht darum, uns zu finden und die Gerechtigkeit zu suchen. Das heißt, dass ihre repressive Arbeit nicht von Gleichgültigkeit begleitet wird. Nur wenige sind eingesperrt, aber gemeint sind wir alle. Freiheit für Leuk, unterschrieben von dem grenzüberschreitenden Soli-Komitee. Ja, das ganze Schreiben des Soli-Komitees sowie die Adresse von Leuk und Briefe zu schreiben, findet ihr verlinkt auf unserem Blog infolorafr.noblogs.org. Am Montag, den 17. Dezember, gibt es noch eine Demo mit dem Titel Gemeinsam gegen Repression in Hamburg und am Dienstag, am 18.12. wird zum Prozessbeginn mobilisiert. Mehr dazu findet ihr auch auf unitedwestand.blackblocks.org. Das war Atari Teenage Riot mit Kids Are United. Ihr hört das Infolora am Freitag und wir kommen zum Hauptteil. Nun kommen wir zu einem schriftlich geführten Interview mit GefährtInnen aus Manila, Philippinen. Wir hatten vor 1,5 Jahren schon mal ein Interview mit ihnen gemacht und seitdem hat sich nochmals viel verändert und anarchistische Kämpfe haben sich fortbewegt und die staatliche Repression hat weitere Menschenleben gefordert. Die Fragen hat eine männlich sozialisierte Person aus Manila beantwortet, die rund um die anarchistische Bibliothek Etnico Bandito Infoshop aktiv ist. Wir haben das Interview vom Englischen ins Deutsche übersetzt und kommen nun zu der ersten Frage.
Wie geht es euch und der anarchistischen Bibliothek in Manila und was passiert in der anarchistischen Bibliothek?
Hey, Gefährtinnen, ich freue mich über dieses Interview. Bis jetzt geht es uns gut hier. Ich arbeite immer noch als Dreiradfahrer für mein tägliches Einkommen. In letzter Zeit hatten wir in unserem Raum ständig BesucherInnen, hatten Sitzungen für die Vorbereitung des Solidaritätsprotests gegen den Krieg gegen Drogen und weitere Sitzungen zu unserer Beteiligung an einem kunstmäßigen Event. Die anarchistische Bibliothek Etnico Bandito Infoshop ist tatsächlich ein AktivistInnen-Treffpunkt, neben den Teilen von Büchern, Magazinen und anderen geschriebenen Literatur. Des Weiteren haben wir unser Zuhause für soziopolitische Aktivitäten geöffnet. Wir laden Leute ein und veranstalten Treffen, Theoriediskussionen, Workshops, Kunstausstellungen, Free Markets und Filmvorführungen, damit andere Menschen in der Community mitmachen können. Wir haben auch ein neues Projekt, Tagai Collective Podcast Show genannt. Ein Programm, um soziale und politische Geschehnisse zu diskutieren. Dabei trinken wir gleichzeitig Alkohol und das Ganze wird frei und live auf Facebook veröffentlicht. Und es dient als einen weiteren Weg, Propaganda zu verbreiten. Außerdem bewirten wir BesucherInnen, Lokale wie auch Menschen von außerhalb. Als Teil unseres Einsatzes für ökologische Belange haben meine Partnerin und ich Freude daran, Themen zu promoten, zum Beispiel Workshops für DIY-Ökobinden oder grundsätzliche Info und Workshops über Solarenergie als alternative Energiequelle. Meine Partnerin arbeitet online und hat daneben viel Freude am Nähen. Sie macht Handwerkskunst, um es zu verkaufen. Wir leben und betreiben diesen Ort nun schon seit fast 8 Jahren. Bis jetzt hatten wir keine ernsthaften Probleme mit den Autoritäten, weil diese bis jetzt nicht genau wissen, was ein autonomer, anarchistischer Ort sein soll. Hoffentlich findet dieses repressive Regime keinen Weg, ihn zu schließen, damit wir das alles weitermachen können.
Vor 1,5 Jahren haben wir über den Krieg gegen die Drogen gesprochen. Ihr habt damals als Krieg gegen die Armen bezeichnet. Was ist seither geschehen? Gab es Widerstand von Seiten der Bevölkerung?
Seit nun fast 2 Jahren befinden wir uns im Widerstand gegen den Krieg gegen Drogen oder, wie wir es nennen, Krieg gegen die Armen. Wir wussten, was passieren würde, wenn Duterte den Sitz des Präsidenten einnehmen würde, wussten, dass sein Ziel marginalisierte und arme Menschen sind, die ihr Leben im Drogenmilieu leben müssen. Seit September 2016 beziehen wir Position gegen seine Kampagne, welche Menschen, die Drogen konsumieren, eliminiert. Zuerst haben wir eine Kollaboration für ein Zine gestartet, mit Essays, Daten, Statistiken und Kunst und haben so viele Scenes wie möglich öffentlich vertrieben. Die Duterte-Administration streut die Behauptung, dass DrogendealerInnen schuld sind an Kriminalität. Auch dank der unstabilen Wirtschaft glauben die meisten Menschen das. Also haben wir angefangen, Gegeninformationen zu streuen, dass der Krieg gegen die Drogen nicht wirklich auf die Wurzel des Problems abzielt. Danach haben wir mit evangelikalen Netzwerken und anderen Menschenrechtsorganisationen zusammengespannt und Events zur Stärkung des öffentlichen Bewusstseins unter dem Titel Biak Buhai Ikabui, das Leben schätzen, das Morden verurteilen, veranstaltet. Dies hat kulturelle Performances, Filmvorführungen und Infoveranstaltungen von eingeladenen Personen beinhaltet. Plötzlich hatten wir ein Netzwerk mit Verbindungen zu Amnesty International, iDefend, Peace Jerk, Food Not Bombs und lokalen autonomen Netzwerken. Wir haben ein weiteres Scene zu diesem Thema veröffentlicht. Es gibt andere Versuche von NGOs mit Gruppenentzügen als Gegenmaßnahme gegen die Morde in verschiedenen Nachbarschaften sowie die Bestrebung von AnwältInnen, die verschiedenste Fälle dokumentieren und den Präsidenten am Menschengerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschheit zu verklagen. Bis jetzt sind es geschätzt 25.000 Todesopfer in diesem Krieg. Preis für Drogen ist zwar gesunken, sie sind aber immer noch erhältlich. Es gibt Informationen, dass der Krieg gegen die Drogen eigentlich ein Krieg zwischen staatlichen Kartellen ist. Als Beispiel, der Sohn des Präsidenten war bei einer Drogenlieferung von Shabu, das ist Amphetamin, im Wert von 6 Millionen involviert. Aber der Fall wurde zu den Akten gelegt. Eine weitere Lieferung im Wert von 20,4 Millionen flog dieses Jahr auf. Der Widerstand von verschiedenen Graswurzelbewegungen dauert an. Leider wurden 4 AktivistInnen von Fentanyl-Bombs ermordet. Was uns aber nicht zum Aufgeben gebracht hat. Wir verbreiten einfach die Nachrichten in unseren lokalen und internationalen Netzwerken weiter, um so den Druck auf die Administration zu erhöhen und das Ermorden von armen Menschenrechts- und FriedensaktivistInnen zu stoppen.
Was passiert in den Philippinen neben dem Krieg gegen die Drogen?
Ein Thema ist die Vertreibung von Lumad von ihrem eigenen Land für die Minenprojekte in Mindanao. Die Lumad sind eine Gruppe indigener Völker, die im Süden der philippinischen Insel Mindanao leben. Zügellose Militärs haben den Großteil dieser Communities besetzt, haben ihre alternativen Schulen, ihre Häuser und Farmen zerstört. Die indigene Bevölkerung im Süden ruft nun dazu auf, die Unterdrückung und Belästigung der Gemeinschaften zu unterbinden. Unsere Position zu diesem Thema ist: Alle Betriebe, staatliche Institutionen, Linke, Kirche und das Militär sollen sofort das Land der Ahnen der Lumad verlassen. Unabhängigkeit für Lumad-Gemeinschaften. Wir unterstützen eine weitere Kampagne in Zentral-Luzon, die Not to Development Aggression. Es gibt dort staatliche Pläne für die Errichtung des Balog-Balog-Dam-Projekts, ein Militärkomplex, eine neue Stadt namens New Clark City, sowie Infrastrukturprojekte für die südostasiatischen Spiele 2019. Das meiste wird auf Land gebaut, das sie rund 7000 indigenen Familien der Aeta sowie den Bauernfamilien wegnehmen. 2018 haben wir des Weiteren die höchste Inflationsrate in der Geschichte der Philippinen erlebt. Das meiste der alltäglichen Güter ist wahnsinnig teuer, wegen des Train Law. Oder wegen der Gesetzesreform zur Antreibung und Eingliederung. Dieses Gesetz kreiert einen massiven Preisanstieg für Öl und damit eine Erhöhung der Steuern auf Waren und Dienstleistungen. Die Armen wurden noch ärmer und die Leute mit wenig Einkommen mussten ihr Budget nochmals kürzen. Die Auswirkungen dieser Inflation verursacht eine Menge Probleme in urbanen und ländlichen Gegenden mit armen Bevölkerungen.
Isang araw ako'y nadalaw sa bahay tambakan 15 mag-anak ang duoy nagsiksikan Nagtitiis sa munting barong-barong nasira-sira Habang doon sa isang mansyon halos walang nakatira Sa init ng tablat karton, sila doon nakakulong Sa lilim ng yerong kalawang at mga sirang gulong Pinagtagpitagping basurang, pinatungan ng bato Hindi ko maintindihan, bakit ang tawag sa ganito ay bahay Sinulat ko ang nakita ng aking mga mata Ang kanilang kalagayan ginawan ko ng kanta Iginuhit at isinalarawan ang naramdaman At sinangguni ko sa mga taong marami ang alam Isang bantog na senador ang unang nilapitan ko Ang dalubhasang propesor ng malaking kolehiyo Ang pinagpala sa mundo, ang tsaryo at ang pulpito Lahat sila'y nagkasundo na ang tawag sa ganito ay bahay Maghapot magdamag silang kakayod kakahig Pagdakay tutukang nakaupo lang sa sahig Sa papag na gutay-gutay Pipiliting himlay Di hamak na mainam pa Ang pahingahan ng mga patay Baka naman isang araw Kayo doon ay maligaw Mahipon niyo at marinig At maamoy at matanaw Hindi ako nangungutya kayo na rin ang magpasya sa palagay ninyo kaya ito sa mata ng mailikha ay bahay.
Das war der Song Bahai von Gary Granada, einem philippinischen indigenen Musiker. Es geht weiter mit dem Interview mit einem Gefährten aus Manila.
Wie verhaltet sich die anarchistische Szene in dieser schweren Zeit?
Ich denke, die Moral ist nicht gesunken. Die gute Stimmung unter uns Gefährtinnen ist trotz den Risiken durch dieses autoritäre Regime noch da. Verschiedene Kollektive organisieren Benefits-Shows für die Familien der im Krieg gegen die Drogen Gefallenen und vielleicht arbeiten wir auch zukünftig an Events zusammen. Nur sehr wenige hier sind überzeugte AnarchistInnen. Darum gehen wir andere Wege, um uns mit DissidentInnen in der Kunstszene, den StudentInnen oder Grazwurzelbewegungen in Verbindung zu setzen.
Du hast über eine Solidaritätsaktion für alle Opfer staatlicher Gräueltaten geschrieben. Um was geht es da genau?
Ja, dieser Aufruf zeigt unsere Solidarität nicht nur mit den Opfern des Kriegs gegen die Drogen, sondern mit allen Menschen, die unter diesem Regime gestorben sind. Die Solidaritätsaktion ist ein Protest gegen den Krieg gegen die Drogen. Wir rufen dazu auf, das staatliche Morden zu stoppen. Die Aktion findet am 17. November 2018 in Welcome Rotunda, Quezon City statt und es nehmen verschiedene Food Not Bombs Gruppen, Menschenrechtsgruppen und andere Netzwerke teil. Es wird ein Banner malen und aufhängen geben. Wir werden flyern, es wird eine FOKÜ, ein Gratis-Market, Solidaritätsreden, Kunst- und Fotoausstellungen, verschiedene Performance-Science-Tische und vieles mehr geben. Je nachdem, zu was die TeilnehmerInnen noch so Lust haben. Wir werden über die 4 ermordeten Food Not Bombs AktivistInnen sowie über einen weiteren Mensch, der wegen dem Krieg gegen die Drogen im Knast sitzt, berichten.
Im letzten Interview hast du mir gesagt, dass ihr bis jetzt nicht groß mit Repression gegen AnarchistInnen konfrontiert wart. Wie sieht das im Moment aus?
Ja, bis zum jetzigen Zeitpunkt waren wir nie betroffen von Übergriffen oder Repression, weil wir AnarchistInnen sind. Manchmal, wenn wir etwas auf der Straße organisieren, versuchen die Bullen uns zu vertreiben. Wir können weitermachen wie bisher, sind uns aber bewusst, dass in der Zukunft, wenn Dutertes Gesetze auf nationalem Level greifen, wir mehr Probleme haben werden. Ich zum Beispiel bin einer dieser sehr öffentlichen Personen, die den Anarchismus propagiert. Bisher sind wir wohl noch nicht von Repression betroffen, da sie vielleicht nicht wirklich wissen, was Anarchismus ist und sich vielmehr auf andere linksbürgerliche Projekte fokussieren, da sie diese als größere Gefahr für die Regierung ansehen.
Na may lamang coupon ban, coupon ban, coupon ban, coupon ban. Sa isang detalye ng dungka, sa isang detalye ng dungka, sa isang detalye nandung ka, sa isang detalye nandung ka. Kinukondisyon ng radyo ng TV sa isang nilutong patalastas. Kondisyon sa isang detalye nandung ka, sa isang detalye nandung ka, sa isang detalye nandung ka, sa isang detalye nandung ka.
patuloy niyong binigkas ang wala sa mga nag-akalang sila'y naubusan, tumatanghod sa mga nagkaroon.
Ihr hört das Infolora am Freitag. Das war ein Song von Einstein Chakras. Wir sind mitten im Hauptteil. Ein Gespräch mit einem Gefährten aus Manila.
Wie gehst du damit um, dass Freunde von der Regierung ermordet wurden? Wie unterstützt ihr euch gegenseitig?
Ich für meinen Teil bin die Familie von einem ermordeten Freund im Bulacan besuchen gegangen. Zusammen mit Freunden, um unsere Anteilnahme zu zeigen und ein paar Hintergrundinformationen von der Familie zu hören. Andere Freunde organisieren Benefizkonzerte, um sich an den Beerdigungskosten zu beteiligen. Ich habe die Geschichten dokumentiert und schreibe Nachrichten über die Geschehnisse und teile diese mit der internationalen Gemeinschaft. Unser konstanter Austausch hier lokal über die Situation und über unsere Situation ist ebenfalls eines unserer Support-Systems. Wir wollen nicht, dass diese Geschichten vergessen gehen. Darum dieser Solidaritätsaufruf und weitere Aktionen, um den Kampf weiterzuführen. Denn wir wissen nicht, wenn es als nächstes trifft.
Wie können solidarische Personen euch unterstützen? Was braucht ihr im Moment dringend?
Menschen, die sich solidarisch zeigen, sind wichtig hier. Vor allem für die Familien, die ihre Geliebten verloren haben. Es gibt bereits Unterstützung für unseren Freund, der im Knast sitzt. Wir haben besprochen, dass die Familie, wenn sie Gerechtigkeit will, vors Gericht gehen sollte. Was wir machen können, ist eine Anwaltsgruppe zu finden, die ihnen in dieser Situation helfen kann. Aber wir haben ihnen gesagt, dass das Zeit braucht. Die Möglichkeit, die Präsidenten zu verklagen, kommt erst nach seiner Amtszeit, da er momentan alle Zweige und Behörden der Regierung kontrolliert. Und wir ihn nicht vor Gericht bekämpfen können. Es gibt die Idee, dass wir ein Teil einer unabhängigen Gruppe sind, die diese Fälle untersucht. Die Kampagne gegen den Krieg gegen die Drogen, den Krieg gegen die Arme, wie wir es nennen, müssen wir unsere Bestrebungen weiterführen, bis die Kriege aufhören. Darum müssen wir noch weitere Projekte und Aktivitäten machen, um die Kampagne weiterzuführen. Wir wollen einen Dokumentarfilm produzieren, das Projekt hängt aber, da eine involvierte Person wenig Zeit hat und wir logistische Hürden erst aus dem Weg räumen müssen. Das Dringendste, was wir von der internationalen Gemeinschaft brauchen, sind Aktionen gegen philippinische Botschaften. Finanziert die Kampagnen und helft den Familien mit ihren legalen Prozessen.
Gibt es sonst noch etwas, das bisher unerwähnt blieb und du noch sagen möchtest?
Ich denke, ich habe das meiste der wichtigen Informationen erwähnt. Wenn es Neuigkeiten gibt, werde ich es euch bestimmt mitteilen. Für mich ist es bereits eine große Hilfe, wenn ich diese Infos global teilen kann. Wir rufen unsere GefährtInnen dazu auf, die Initiative zu ergreifen und dazu beizutragen, den Druck und die Verurteilung dieser Regierung und ihrem Krieg gegen die Drogen zu verstärken. Vielen Dank, dass du uns nicht vergessen hast. Vielen Dank, dass ihr uns nicht vergessen habt. Dieses Interview bedeutet uns viel, so wissen viele Leute, was bei uns hier passiert. Und wir von unserer Seite wünschen euch viel Kraft und Durchhaltewillen und senden euch solidarische und aufständische Grüße. Jetzt kommt noch der Song Aguila von Joey Ayala, auch einem philippinischen Musiker. Ein Song, der gewünscht wurde von unserem philippinischen Gefährten. Danach kommen wir zum Ausblick.
Nais kong lumipad tulad ng agila at lumutang-lutang sa hangin, magkaroon ng pugad sa puso ng kagubatan, ngunit ito ay panaginip lang at maaaring di matupad. Pagkat ang kagubatan ay nawawala, mga puno nito'y nangingibang bayan, at pag walang puno puno, wala na rin mapupugaran. Kapag ang agil ay walang pugad, wala na siyang dahilan lumipad. O haring ibon, hari kong tunay, nais kong tumulong ng kaharian mo'y muling mabuhay. Nais mong makakita ng agila, huwag kang tumingala, tumitik sa langit. Pagkat ang mga agila nitong ating bayan, ang iba'y nabihag na, ang natitira'y bihirang magpakita. Tiniklop na nila ang kanilang mga pakpak, hinubad na nila ang kanilang mga plumahe. Sila'y nagsipagtago sa natitirang gubat. Ang lahi ba nila'y tuluyan ng mawawala?
Kommen noch zu einer weiteren Kurznews. Ausschaffungsbahnhof Blockade geräumt. Beim Ausschaffungsbahnhof werden die Gefangenen von Securitas-Transportwagen in den Jail-Train umgeladen, um in eine andere Stadt transportiert zu werden. Hier das Kommuniqué der AktivistInnen. Inzwischen wurde die Blockade von Polizei und Feuerwehr geräumt. Die AktivistInnen wurden verhaftet, sind aber mittlerweile alle wieder rausgekommen. Und zum Ausblick anhängend, am Sonntag, dem 8. Dezember, ist um 14 Uhr auf dem Bundesplatz in Bern eine Demonstration. Ausschaffungen sind keine Lösung. Die Gewalt während Ausschaffungen ist traumatisierend. Wer flüchtet oder migriert, nimmt oft eine lebensgefährliche und teure Reise in Kauf. Ausschaffungen führen Menschen unter Zwang dorthin zurück, wo sie um jeden Preis weg wollten oder weg mussten. Ausschaffungen missachten die körperliche und physische Integrität. Regelmäßig sterben Menschen wegen Ausschaffungen. Die im Herkunftsstaat drohende Verfolgung, Armut oder soziale Isolation kümmert die Behörden nicht. Die menschenfeindlichen Folgen von Ausschaffungen werden einfach in Kauf genommen. Ausschaffung ist Folter, Menschen sollen freiwillig wählen dürfen, ob sie in ein Land zurückkehren wollen oder nicht. Respekt vor der körperlichen und physischen Integrität aller Menschen. Um Menschen abzuschieben, wurden spezielle Gesetze geschaffen. Diese Gesetze gelten für SchweizerInnen nicht. Gemäß dieser Gesetze dürfen abgewiesene Menschen über 5,5 Jahre eingesperrt werden, ohne dass sie jemals eine kriminelle Tat begangen haben. Diese sogenannten Administrativhaft ist nicht die einzige Zwangsmaßnahme. Abgewiesene Menschen können zudem verpflichtet werden, Gebiete nicht zu verlassen, die Eingrenzung, oder nicht zu betreten, die Ausgrenzung. Für die Anordnung dieser freiheitsberaubenden Maßnahmen braucht es kaum richterliche Entscheide. Es reicht die Einschätzung von Behörden. Um den Willen von Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung zu brechen, damit sie selber aus der Schweiz ausreisen, werden sie in der sogenannten Nothilfe zermürbt. Die schlechten Unterkünfte und die ca. 8 Franken pro Tag sind zu viel, um zu sterben, und zu wenig, um zu leben. Die Nothilfe ist wie physische Folter und macht krank. Administrative Haft und Nothilfe sind entrechtend und menschenunwürdig. Wir fordern Gleichbehandlung für MigrantInnen ohne Aufenthaltsbewilligung und SchweizerInnen. Wir wollen Zugang zu Arbeit, Bildung, Gesundheit, Sozialhilfe oder einem Sozialleben für alle. Ein Teil der Bevölkerung will abgewiesene Menschen um jeden Preis abschaffen. Aber nicht alle Staaten akzeptieren Ausschaffungen automatisch. Deshalb versucht die Behörde in Europa und der Schweiz mit Staaten im globalen Süden sogenannte Rücknahmeabkommen oder Migrationspartnerschaften auszuhandeln. Dabei profitiert die Schweiz von ihrer Vormachtstellung, um die Herrschenden in Herkunftsstaaten unter Druck zu setzen. Ob mit diktatorischen Regimes oder demokratischen Regierungen, der Mechanismus bleibt derselbe. Je mehr ein Staat Ausschaffungen akzeptiert, desto höher sind die finanzielle Unterstützung, die politische Anerkennung oder wirtschaftliche Anreize. Umgekehrt droht die Schweiz mit politischen oder wirtschaftlichen Sanktionen oder der Kürzung von Entwicklungsbeiträgen. Ausschaffungsdeal kommen zustande wegen einer postkolonialen und imperialistischen Weltordnung. Keine Deals mit den Leben von Menschen aus dem globalen Süden. Fluchtursachen bekämpfen und Waffenexporte stoppen. Wegen der Dublin-Verordnung werden jedes Jahr zehntausende MigrantInnen zwischen europäischen Staaten hin und her geschoben. Die Schweiz ist darin Europameisterin. Keine andere europäische Staat führt mehr Dublin-Abschiebungen durch als die Schweiz. Im Durchschnitt werden jeden Tag 54 Geflüchtete von einem Asylverfahren in der Schweiz ausgeschlossen und abgeschoben. Die Schweiz übernimmt von europäischen Grenzstaaten kaum Geflüchtete. Über das Relocation-Programm waren es in den letzten 3 Jahren nur 1500 Asylsuchende aus Italien und Griechenland. Der schlimmste Ausschaffungsdeal ist die Dublin-Verordnung. Die Schweiz muss die Dublin-Verordnung aufkündigen. Die Behörden sollen das Selbstbestimmungsrecht automatisch nutzen. Ja, mehr dazu findet ihr auf migrant-solidarity-network.ch. Wir kommen zum weiteren Ausblick. Morgen ist dann in Basel an der Mattenstraße um 14 Uhr ein Demo-, Sani- und Erste-Hilfe-Workshop. Der erste Teil. Mehr Infos findet ihr auch auf barrikade.info. Dann kommen wir zum Antifa-Rally. Sie werden über das Urteil im sogenannten NSU-Prozess und dessen Auswirkung berichten. Die Aktivistinnen der Initiative Kolbstraße ist überall erzählen uns von dem mutigen Kampf der Betroffenen um die von der Kanzlerin Merkel versprochene lückenlose Aufklärung. Ja, das Ganze findet im Kasama statt am 8. Dezember um 18 Uhr. Also morgen Samstag. Mehr Infos findet ihr auch unter kolbstraße-ist-überall.de oder auf barrikade.info. Ja, dann noch zur musikalischen Unterhaltung. Da gibt es im Kochareal ein Konzert, Kopfsalat, Vernissage, Siebdruck, Soli, Konzerte. Es spielen Das Schwa, Wave aus Zürich, und Löschen, das ist Punk aus Zürich. Anschließend DJ Old Wave and Minimal Monk. Genau, und vorhin gibt es noch eine Kochshow Hotel Kramuri, die Pückniche Kochshow. Das Ganze findet im Kochareal an der Rautistraße 22 in 8048 Zürich statt. Ja, was sonst noch läuft, könnt ihr auf barrikade.info oder radar.squad.net nachschauen. Das war's von uns, bis nächste Woche und ein schönes Wochenende. Ja, und bis die Sendung zu Ende ist, hören wir noch die EP Tabakbörse von der hassigen Punkband Rauchen aus Hamburg. Viel Spaß!
Yeah.